Ja, hallo Thomas, Caro. Erstmal vielen Dank, dass du mir ein Interview gibst.
Gerne.
Wir sind hier in der Nähe von Kleve, wo du lebst und deine Praxis hast. Könnte man sagen, du bist ein spiritueller Wegbegleiter, und was ist das? Was ist die Aufgabe eines spirituellen Wegbegleiters?
Ja, das könnte man so nennen. Spirituelle Wegbegleiter ist jemand, der eben, wie der Name schon sagt, Menschen begleitet auf der einen Seite, und wo eben der Schwerpunkt auf dem Spirituellen, also auf dem Geistigen liegt. Und da kann man natürlich weiter fragen, was ist dann dieses Geistige? Es ist auf jeden Fall etwas, was man nicht so sehen kann, was auch eher im Verborgenen liegt und wirkt, und was aber mit dem Menschen sehr viel zu tun hat, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist, ist letztlich das Geistige, das Spirituelle, das, was uns ausmacht. Und spiritueller Wegbegleiter ist dann jemand, der Menschen im Grunde zurückbegleitet oder hilft, ihnen zurückzufinden zu dem, wo sie eigentlich herkommen, zu dem, was sie eigentlich sind. Und ich finde es sehr schön dafür, zum Beispiel dieses Gleichnis, das Jesus gebracht hat. Das gibt es in anderen Kulturen auch. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, das ist also so, dass ein Vater zwei Söhne hat, und der eine von den beiden Söhnen sagt eines Tages zum Vater: Vater, ich möchte was erleben, ich möchte in die Welt hinaus und bitte dich, also zahl mir doch mein Erbe aus und dann will ich in die Welt hinausziehen. Und der Vater macht das auch, gibt dem Sohn seinen Erbteil, das zusteht, zahlt ihm das vorzeitig aus, und der Sohn geht in die Welt und verbraucht erstmal das Erbe, das ganze Geld, lebt ins Haus und Haus und lässt sich so in seinem Sinne richtig gut gehen, bis das dann irgendwann verbraucht ist, und dann merkt er, jetzt muss er doch was tun, jetzt muss er arbeiten, um leben zu können. Kurzum, bis er eben zu dem Punkt kommt, wo kaum noch was zu essen hat, und dann den Herrn, bei dem er dann so als Tagelöhner dient, fragt, ob er denn von dem Schweinefutter was fressen darf. Also, so weit ist er gesunken, und dieser Herr sagt nein, gesteht er ihm nicht zu. Und in dieser Not, in dieser absoluten Notlage oder Krise erinnert sich der Sohn: Da war doch was da. Ich hatte doch diesen Vater und ich hatte doch dieses Zuhause. Und da dämmert es ihm, und da kommen dann die ersten Gedanken und Impulse, wieder nach Hause zurückzukehren. Und er denkt dann für sich, wenn ich beim Vater nur die Schweine hüten darf, immer noch besser als das, was ich hier jetzt erlebe. Und so will ich zurückkehren und ihm darum bitten. Und dann macht er das, der Sohn, und kehrt dann nach Hause zurück, und schon, wenn er die Ländereien des Vaters von der Ferne her sieht, dann sehen ihn auch die Kundschafter des Vaters schon und berichten dem Vater: Dein Sohn, der verloren war, der weg war, der kehrt jetzt wieder, wir sehen ihn schon. Und der Vater ist voller Freude und bittet seine Diener, also neue Kleider zu bringen und dem Sohn entgegenzukommen, ihn zu empfangen. Und er bereitet ein großes Fest vor. Und das ist im Grunde die Geschichte des Menschen. Ja? Wir kommen aus der Einheit mit Gott. Wir werden plötzlich in der Welt, finden uns plötzlich in der Welt vor. Am Anfang denken wir noch, es ist doch alles ganz normal. Und dann fängt Leiden an und dann kommen vielleicht Krisen. Und da besteht eben die Möglichkeit, sich dann an das zu erinnern. Und das ist dann wiederum, finde ich, jetzt die Möglichkeit, die heute ein spiritueller Begleiter hat, dann Menschen in solchen Krisensituationen, die vielleicht auch sich noch nicht erinnern, dass es das gibt, wo er dann sie daran erinnert. Das ist, sagen wir mal, eigentlich so eine wichtige Aufgabe, die ich für mich sehe. Und deswegen ist mein Angebot auch, dass Menschen in Not, mit Problemen, mit Krankheiten also kommen können. Und ja, dann ist eben der erste, ein wichtiger Schritt, auf so einer tiefen Ebene auch den Menschen etwas davon zu spüren lassen, dass da etwas ist, was trägt, egal wie die äußere Situation ist. Und das ist eben dieses, ja, dieser Geist, wie Christen nennen das den Geist Gottes oder die Gegenwart Gottes, ne, die Präsenz, das sind alles so Begriffe, die das zum Ausdruck bringen wollen. Und allein wenn das dann so in den Raum kommt und im Gespräch dann da ist, ist das etwas, was dann letztlich dann auch die einzelnen Schritte zu einer Lösung bringt und wie durch ein Wunder oft dann auch im Äußeren Lösung bringt für diese Situation.
Es geht also nicht um Wissensvermittlung oder irgendwelche Konzepte, sondern es geht darum, dass die Menschen das wieder sehen, das wieder in ihrem Blickfeld ist, was sie wirklich sind.
Genau.
Kannst du das beschreiben? Also man kann da verschiedene Worte für benutzen, Gott oder das Göttliche oder die Quelle oder der Urgrund. Wie ist es für dich? Ist es auch für dich, macht es für dich einen Unterschied, welches Wort du dafür benutzt, oder?
Im Grunde nicht. Aber Worte sind ja nur Worte. Und deswegen muss man auch was dann noch dazu erklären und zu Worten. Und gerade so ein Wort wie Gott, das kann man ja nicht beschreiben, also was es wirklich ist, weil es durch den menschlichen Verstand, durch den dualistischen Verstand nicht zu begreifen ist. Ja? Also das ist erstmal so ein erster wichtiger Punkt. Und dass das auch die Quelle ist, dass das das Leben ist, die Wahrheit ist, das ist, sind alles so Aspekte Gottes. Und ich komme ja also vom Christlichen her, also von der christlichen Prägung auch her und habe mich zwar auch in den anderen Richtungen dann entsprechend informiert oder habe mich dort auch Kontakte gesucht und herausgefunden, dass es dort im Grunde immer das Gleiche ist. Es geht immer um das Gleiche. Und wir sagen, Gott ist der eine oder das eine, was es gibt, egal wie wir das nennen. Und wenn wir sagen, Gott ist das eine, dann nenne ich sehr oft dazu auch so zentrale Eigenschaften, die vom Christlichen jedenfalls Gott zugeschrieben werden. Das ist zum Beispiel Allmächtigkeit, Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Ja, das sind so wichtige Eigenschaften Gottes. Und allein schon, wenn wir sagen, Gott ist allgegenwärtig, dann heißt das, Gott ist überall. Ja? Und er ist auch in mir und in dir. Und in der gesamten Schöpfung, in allem, was existiert, ist Gott, weil es gibt nichts, was nicht, sagen wir mal, aus Gott ist. Und so steht es auch in der Bibel. Gott ist alles in allem, Gott wirkt alles in allem. Und wenn wir uns darauf besinnen und das wieder anerkennen, dann ist das für viele Menschen, die zum Beispiel zu mir kommen, mit, aus irgendeiner Not, weil sie sich auch von Gott so getrennt fühlen. Ja, manche mit der Frage, wie kann Gott denn das zulassen, was ich jetzt hier erlebt habe oder jetzt gerade erleben muss, dann verändert das schon mal vollkommen die Situation, weil klar ist, wenn Leiden ist, dann ist Gott immer dabei. Ja? Dann leidet Gott in dir jetzt genauso. Und es ist dann auch vollkommen klar, dass Gott nicht jetzt etwas ist, was außerhalb von mir ist oder überhaupt von außerhalb der Schöpfung ist. Weil qua dieser Definition gibt es nichts, was nicht Gott ist. Und das ist dann für viele Menschen erstmal schon auch eine Erleichterung. Ja, und wenn ich dann auch in die Stille gehe, zum Beispiel im Ja, erst sprechen wir und dann gehen wir in die Stille und dann spüre ich und nehme diesen Kontakt auf mit dem, ja, mit diesem Wesenskern des anderen, mit diesem göttlichen Kern. Dann ist das einfach auch eine wunderbare Erfahrung, auch für diese Menschen. Die können es zwar nicht beschreiben, die wissen vielleicht gar nicht, was genau jetzt passiert, aber und wenn ich dann noch etwas sage, ja, ich spüre dein wunderbares Wesen oder so etwas, dann ja, ist das etwas, was den Menschen Mut gibt und sie diesem Kontakt etwas näher bringt. Und dann habe ich inzwischen eben eine Menge von, ich sag mal, Werkzeugen und Techniken, mit denen ich, die ich dann einsetze. So spontan, je nachdem, wie es gerade sinnvoll erscheint. Was ich zum Beispiel immer mache mit allen Patienten, die zu mir kommen, und auch schon direkt ganz am Anfang, die Menschen einfach sich hinsetzen zu lassen und mit der Aufmerksamkeit nach innen zu gehen. Und einfach mal zum Beispiel den inneren Körper wahrzunehmen, ganz systematisch. Von den Füßen langsam nach oben, und da begleite ich sie dann auch dabei. Und das findet jeder sehr angenehm. Und es geht erstmal darum, sich auch im Körper zu spüren und dann im Laufe der Zeit das immer weiter zu vertiefen. Denn auch der innere Körper ist letztlich nicht nur das Innere unseres Körpers, sondern über diese nach innen Wendung ist es eben dann möglich, immer tiefer auch ja, zu diesem Urgrund des Seins zu kommen. Ich arbeite gerne da auch, oder ich bringe dann gerne auch so das Bild ein, das bekannte Bild vom Ozean, ja, und Gott eben als der gesamte Ozean, so das mal als Vergleich. Und da gibt es eben auf dem Ozean oben die Wellen. Und da kann man sagen, also der Mensch, der mit einem persönlichen Ich identifiziert ist, der empfindet sich als so eine Welle, ja, und fühlt sich auch in dieser Welle, also zu Hause, aber auch gefangen. Und bei diesem Bild finde ich eben sehr schön, deswegen führe ich das immer weiter aus, auch dann nachher im Laufe der Zeit. Man kann zum Beispiel sehr schön deutlich machen damit, dass die Substanz, aus der die Welle ist, ja das gleiche ist, aus dem der gesamte Ozean ist. Und dann ist es eben möglich, wenn man diese Ich-Begrenzung, diese Ego-Begrenzung bereit ist, mal fallen zu lassen, das kann auch schrittweise geschehen, weil dass man dann spürt, ah, da ist ja noch etwas auch tiefer, als wo ich sagen kann, das ist jetzt meine Körperbegrenzung. Und ja, letztlich ist es eben, wenn man so will, die Aufgabe des spirituellen Begleiters, den Menschen zu zeigen, dass sie nicht gefangen sind in dieser Struktur des Ego, des Ich, um sie dabei zu begleiten, diese Schritte da herauszufinden. Und das leuchtet den meisten Menschen auch ein, auch wenn sie sich noch nicht viel mit Spiritualität befasst haben. Weil, wenn ich dann sage, ja, als Welle, na, da hat man, entsteht man irgendwann, das ist die Geburt. Und irgendwann hört die Welle auf. Das ist das, was wir dann Tod nennen. Das Leben aber, das ist davon unberührt. Das ist der Ozean, Gott. Ja, Gott ist das Leben. Und das ist dann auch schon mal sehr beruhigend, wenn man sagen kann, ja, gut, das Leben hört nicht auf. Das ist das eine. Und ja, dass wir eben auch schon zu Lebzeiten, solange wir leben im Körper noch auch sind, eben zu diesem Leben jenseits des Körpers also in Kontakt sein können. Ja, der Ozean ist ja immer da. Ob wir ihn dann wahrnehmen als Ganzes oder nicht, der ist immer da. Und ob wir uns dessen bewusst sind, dass wir eben nur so eine kleine Welle jetzt gerade auf dem Ozean sind oder nicht, er ist da. Und das Bewusstmachen, also das nimmt uns aber viele Lasten von der Schulter, weil wir so vieles gar nicht bringen müssen, was wir meinen, manchmal bringen zu müssen.
Ich möchte mal kurz auf den Gottbegriff zurück. Für mich ist Gott nichts Persönliches, also es ist keine Person. Also, ja. Aber wenn du sagst, das sind Eigenschaften, ich verstehe das, was du damit meinst, aber das könnte ein Gottbild von einer Person unterstützen. Also das finde ich nicht so günstig. Also wenn Gott alles ist, das gesamte Leben, die ganze Erscheinung, die Existenz, dann ist es ja nichts Persönliches. Ne?
Das ist klar, das ist richtig. Das ist nichts Persönliches. Also diese sogenannten Eigenschaften sind eben nur etwas, was das vielleicht ja noch unterstützen, weil Gott ist alles in allem und Gott ist allgegenwärtig. Das besagt ja eben, dass er überall ist, und dann kann er ja nicht in einer Person sein, die dann irgendwo über den Wolken schwebt. Ja. Sondern ist eben überall drin. Ja, also dazu kommt dann, dass wir natürlich trotzdem Menschen sind. Und die Frage ist natürlich, was nützt uns das, wenn wir das so sehen, dass Gott alles in allem ist. Und das ist ja so, dass Gott diese Einheit darstellt und die Welt ist Schöpfung, und Schöpfung in unserem System bedeutet Dualität, also gespalten sein. Und wir können ja nur von unserem menschlichen Bewusstsein her, also in diesem Gespaltensein denken, und also das ist ja irgendwo auch, gehört ja auch zu der menschlichen Natur. Auch wenn wir die Einheit erfahren, ist das ja etwas, was dann zwar auch geschieht, was auch erlebt werden kann, aber was dann auch wiederum, sagen wir mal, in die Welt hineingebracht werden muss und in der Welt entsprechend umgesetzt werden muss. Und dafür ist es dann auch notwendig, dass wir uns auch, ich sag mal, der menschlichen Mittel bedienen, zum Beispiel Worte nutzen, Bilder nutzen und dann vielleicht auch mit Gott sprechen, obwohl wir wissen, das ist eigentlich Unsinn, weil es ist eigentlich ein Selbstgespräch, was wir dann führen, und trotzdem kann es hilfreich sein, das zu tun. Aber da ist es nie verbunden damit, dass es ein persönlicher Gott ist, der außerhalb ist von mir.
Gut, das fand ich nochmal schön, dass wir das jetzt betont haben. Du hast eben erwähnt, der wirkliche Kern des Menschen. Also vom Advaita her würde ich sagen, es ist nicht nur ein göttlicher Kern, sondern es ist alles Gott und alles das Leben. Und die Menschen sind alles eins, nur das sind eigentlich nur Formen, die erscheinen im Leben, unterschiedliche Formen, aber von einem und demselben. Würdest du das auch so sagen?
Es sind unterschiedliche Formen, ja, wir unterscheiden da, ich sag mal, zwischen Pantheismus und Panentheismus. Das ist hier, denke ich, schon eine sinnvolle Unterscheidung. Wenn man jetzt sagt, Gott ist alles, ja, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu tun. Spannend wird es, wenn wir sagen, Gott ist in allem. Mhm. Ja, und es ist, wir unterscheiden zwischen, wie Jesus das gemacht hat, also wir unterscheiden zwischen, oder wir erkennen die Welt und wir wissen, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Diese weltliche Erscheinung ist eben auch Erscheinung. Und es ist jetzt möglich, eben in diesen weltlichen Erscheinungen das Göttliche mehr und mehr zum Strahlen und zum Ausdruck zu bringen, sodass es möglichst letztlich ganz erfüllt ist von diesem Göttlichen. Das ist das, was wir im Christentum den Willen Gottes nennen, dein Wille geschehe. Das ist aber die vollkommene Freiheit, die der Mensch erleben kann, wäre genau das, dass er das erreicht hat, seinen eigenen Willen aufzugeben und eben Gott ganz durch sich leben und sich ausdrücken zu lassen. Also insofern ist das vielleicht das, was du jetzt meinst. Und das wird aber von Menschen immer wieder gestört, indem der Mensch sich identifiziert mit seinem Ego-Ich, ja, einem kleinen Ich, und dann vermeintlichen Wünschen oder Besserungen eben nachgeht und damit aber eigentlich diesen Prozess stört. Und es kann dann so sein, dass er zwar Freiheit sucht, aber letztlich immer nur mehr in Hektik gerät, weil er merkt, hier finde ich es nicht, da finde ich es nicht. Und deswegen ja, ist das wiederum hier die Anregung, einfach mal still zu sein, einfach mal innezuhalten und diesem inneren Kern den Ausdruck zu geben. Und ja, sich auswirken zu lassen, auch in der Form. Ja, die Formen sind ja durchaus sehr unterschiedlich der Menschen, und das ist eben deswegen auch so, dass wenn das Göttliche sich durch eine menschliche Form dann ausdrückt, dann kann es ja sehr unterschiedlich sein, weil das von den Vorgaben dieser Form dann abhängig ist. Und deswegen finde ich es auch nicht sinnvoll, ich sag mal, Regeln und Bedingungen aufzustellen, nachdem man sich verhalten soll, weil das eben Gott entsprechend sei, wie das so in einer bestimmten Phase der Menschheitsgeschichte sicherlich auch sehr sinnvoll war, damit es nicht ganz chaotisch läuft, sondern gewisse Strukturen da sind. Aber das ist eben heute für uns ebenso durchschaubar, dass wir ja, im Grunde das machen, was Jesus mit Jesus schon in die Welt gekommen ist, nämlich die Erfüllung des Gesetzes. Und da brauchen wir dann letztlich solche, solche Gesetze, solche Gebote und so weiter, braucht der Mensch nicht, wenn er das Göttliche durch sich zum Ausdruck kommen lässt. Dann geschieht es automatisch. Geschieht automatisch das, was jetzt dran ist und was deswegen auch im der Schöpfung entspricht und Gott entspricht. Und das kann dann nicht gegen Gottes Willen sprechen, weil es sein Wille ist, der dadurch zum Ausdruck kommt.
Wenn Menschen zu dir kommen, was wirkt dann? Also das, was du sagst, was du als, vielleicht als Übung anbietest, oder ich vermute, ist es eigentlich mehr noch deine Präsenz, die irgendwie dann wirkt und vielleicht sogar ansteckend ist?
Ja, das würde ich auch so sagen. Natürlich suche ich immer nach passenden Worten und auch nach passenden Übungen. Ich merke aber selber auch, dass durch das Sprechen und durch das ich mich dann auf diesen Menschen und immer seinen Notpunkt konzentriere, dass dann auch diese Präsenz, diese Gegenwärtigkeit stärker wird, und dann ergeben sich daraus eben auch die richtigen Worte wieder und die richtigen Übungen und dann auch Impulse, die dann einfach wirken. Das heißt, ich habe schon, wenn jemand sich anmeldet, dann sicherlich auch eine bestimmte Idee. Aber wenn es dann wirklich geschieht, ist im Grunde immer alles offen. Und es ist auch für mich oft überraschend, was sich dann zeigt und was dann wirklich geschieht. Aber diese Präsenz ist immer die Voraussetzung. Und wenn ich merke, dass da etwas abnimmt, weil jemand anfängt, also ganz in die Gedanken zu gehen, dann weiß ich, wie ich da entsprechend auch gegenwirken kann gleich, damit das nicht geschieht.
Wie zum Beispiel?
Indem ich dann eine Übung vorschlage und sage, jetzt haben wir so geredet, jetzt machen wir einfach mal einen Punkt, dann wird gar nicht mehr so darüber weitergesprochen. Und mache auch was ganz anderes. Vielleicht indem wir dann in eine andere Form des Ausdrucks gehen, zum Beispiel kreativen Ausdruck. Ich arbeite mit dem geführten Zeichnen, beispielsweise, wo man mit geschlossenen Augen, mit beiden Händen gleichzeitig im entspannten Zustand auf einem großen fixierten Blatt etwas zum Ausdruck bringen kann und sich das anschließend anschauen kann. Oder eine Körperübung, Leibarbeit biete ich eben auch an, wo man einfach auf der Liege liegt und dann ich auch meinen Fokus auf die Stille richte, auf die Präsenz, auf die Gegenwart ausrichte und aus dieser Präsenz heraus den Menschen dann intuitiv berühre. Und
diese Präsenz, ist die dir verfügbar eben in den Sessions, in den Behandlungen, oder ist das was sich durch dein ganzes Leben zieht, also was für dich der natürlichste Zustand ist, einfach präsent zu sein, hier und jetzt?
Ja, es ist, durch den ersten Kontakt damit, als bei mir so ein Aufwachen geschah, habe ich erstmal gemerkt, dass es das überhaupt gibt. Aber wenn du mich, vor 40 Jahren das gefragt hättest, wäre ich gar nicht gewusst, was du jetzt genau damit meinst. Diese Erfahrung des Aufwachens hat mich diese Qualität erfahren lassen, erleben lassen. Und zwar so, dass es da überhaupt keinen Zweifel gibt, dass es Präsenz gibt, dass es Einheit gibt, dass es Ewigkeit gibt, dass es das Heilige gibt. Ja? Dass die Heiligkeit in allem immer da ist und dass alles letztlich Liebe ist. Ja? Das ist die Erfahrung, die mir geschenkt wurde, indem ich diese Gnade geschenkt bekommen habe. Also als ich dann plötzlich wusste, was Gnade ist, ja, und was ewiges Leben ist, was heilig ist, obwohl ich Theologie studiert habe. Das waren das für mich Worte und ja, damit hat man bestimmte Konzepte verbunden. Und diese ganzen Konzepte sind durch das Aufwachen von mir abgefallen. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr, was man theologisch darüber sagen kann. Aber diese Erfahrung, die ist ganz, ganz gegenwärtig und es ist jetzt allerdings schon so, dass diese Erfahrung zwar, bei mir ist sie längere Zeit auch geblieben, so dass ich es auch genießen konnte, da über Wochen, also in diesem wunderbaren Zustand zu sein. Und irgendwann kam dann aber auch, das Alltägliche, was sonst als normales Bewusstsein bezeichnet wird, wieder hoch. Und dann habe ich erstmal auch einen Schrecken bekommen und seitdem habe ich dann auch gesucht. Ja, wie kann ich erstmal dieser Erfahrung wieder näher kommen, war meine erste Frage. Und was kann ich tun, um dort wieder hinzukommen? Weil ich, als ich diese Erfahrung hatte, mehr gibt es nicht. Mehr brauche ich nicht. Was ich jetzt habe, jetzt kann ich auch richtig sterben. Ja? Es war auch mit so einer Sterbeerfahrung auch verbunden. Aber ich wusste, auch wenn ich jetzt, wenn der Körper stirbt, das Leben bleibt. Es geht nichts verloren, nichts Wichtiges. Und als das dann nicht mehr da war, dann kommt so eine Unruhe auf und dann habe ich also sehr viele verschiedene Phasen erlebt, habe gesucht und bei mir war das 1984, da war das nicht so wie heute, dass man einfach irgendwo hingeht und man findet überall also spirituelle Lehrer, die man dazu befragen kann, die einen begleiten können. Und es war auch in den ersten Jahren sogar so, dass ich kaum darüber sprechen konnte, weil es ist auch so, diese Heiligkeit, also diese Besonderheit, also hatte ich das Gefühl, also diesen Schutz braucht, nicht drüber zu sprechen. Und es hat schon lange gedauert und auch verschiedene Phasen gebraucht, wo ich auch gedacht habe, jetzt ist das alles weg, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich da wieder hinkommen kann und wo ich selber dann quasi an diesen Schweinetrögen war, weil ich wusste, was kann ich jetzt tun? Und ja, dann durch diese Suche letztlich dann Möglichkeiten gefunden habe, dann auch Lehrer gefunden habe, Menschen, die mich wieder verbunden haben mit dieser Präsenz, Also die weder nicht diese Präsenz haben leben lassen und spüren lassen, dass sie immer da ist. Dass ich sie auch in der Zeit, wo ich dachte, sie ist nicht da, war sie immer da. Das war für mich eigentlich so das wirklich total Entlastende und Beruhigende. Zu wissen, sie war ja gar nicht im Grunde weg. Ich habe mich nur wieder in der Welt verloren zwischendurch. Ja, etwas. Und ja, durch diese Erfahrungen, denke ich mal, ist schon so eine Reifung geschehen, dass ich jetzt sehr wachsam bin auch, wenn ich das Gefühl habe, diese Präsenz nimmt ab, dann werde ich unruhig. Dann fühle ich mich auch nicht mehr wohl. Und steuere dann gleich schon irgendwie auch von innen her dagegen. Und es gibt auch keinen Grund für mich, also mich von dieser Gegenwärtigkeit zu entfernen. Welchen Grund sollte es dafür geben? Und ich suche allerdings auch immer wieder die Stille auf und ziehe mich aus der Welt auch immer mal wieder zurück, zumindest innerlich. Und das geht ja immer. Das ist auch das, was ich dann den Menschen auch empfehle. Einfach mal wieder die Augen zu schließen, nach innen zu gehen, sich wieder zu verbinden mit dem, was jetzt gerade da ist. Es hat ja ganz viel, letztlich geht es auch um diesen Augenblick, ja, um das Jetzt, um diesen ewigen Augenblick. Also nicht um den Inhalt, der gerade in diesem Augenblick geschieht, sondern nur um diesen Augenblick. Und ja, weil der immer da ist, der kann ja nicht verloren gehen. Es kann nur verloren gehen, dass ich mich davon entferne. Und durch viele Erfahrungen, wo ich mich entfernt habe und wieder zurückgefunden habe, hat sich eine Stabilität, finde ich, jetzt so eingestellt, für die ich sehr, sehr dankbar bin.
Viele oder manche berichten, dass es dann ja so eine feinere Energie ist, so eine dauernde Hintergrundwahrnehmung vom Leben. Bei manchen drückt sich auch in Glückseligkeit aus, wie auch immer. Aber könntest du das in Worte fassen auch?
Ja, es ist wirklich eine. Ja, also Gegenwärtigkeit, es gibt solche Begriffe dafür, ja, Gegenwärtigkeit, Präsenz, es ist etwas da, wie ein Knistern, man sieht es nicht, man fühlt es auch nicht richtig und kann es trotzdem spüren. Also ich mache da manchmal auch wirklich so tiefe Bewegungen mit den Fingern, weil es mir hilft, diese Feinheit wahrzunehmen, diese Schwingung wahrzunehmen und ja, es ist eine tiefe Zufriedenheit, die unabhängig ist von dem äußeren Erleben eben auch. Also auch wenn jetzt im Außen noch was schiefgegangen ist oder ich gerade irgendwas erlebe im Außen oder sehe, ist das trotzdem da und bleibt das da. Und also das finde ich das Wichtige auch. Also weswegen es sich auch lohnt, wenn man so will, also diesen nicht vorhandenen Weg zu gehen. Ja? Aber sich aufzumachen und das zu suchen und ja, dieses dann auch zu finden. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt nicht jemand bin, der sich dann lange zurückzieht von der Welt und ganz in diese Glückseligkeit hinein vertieft und da drin bleibt, sondern der immer wieder auch in die Welt geht. Und das sehe ich als meine Aufgabe eben auch an. Und das finde ich auch gerade heute wichtig. Auch Menschen, die so wie ich auch Familie haben, zu zeigen, dass es auch mit Familie geht. Weil viele so spirituelle Lehrer, die sind irgendwo, die können den ganzen Tag in der Stille sein, können stundenlang meditieren vielleicht oder einfach nur in diesem Zustand sein und diese Präsenz immer nur ausstrahlen. Das ist ihre Aufgabe und das ist dann auch sicherlich alles gut und wichtig. Ich sehe meine Aufgabe eher darin, also zu zeigen, dass wir auch im Leben, in der Welt immer wieder diese Gegenwärtigkeit mit dem in Verbindung bringen können. Das meine ich mit Verwirklichung. Verwirklichung des Reiches Gottes in der Welt, sagen wir mal.
Du hast nicht gesucht, wie bei dir dieses Bewusstwerden passiert ist. Das ist einfach so gekommen. Du hast dich mehr theoretisch damit im Theologiestudium auseinandergesetzt, oder wie war das?
Im Grunde ja. Also ich habe schon natürlich Fragen gestellt und habe gesucht. Ich hatte früher als Kind sehr viel mit Angst zu tun und habe mir schon sehr früh die Frage gestellt, was ist Leben eigentlich? Auch weil ich Angst vor dem Tod hatte. Und habe als Jugendlicher schon dann angefangen zu suchen und zu forschen. Was ist das Leben eigentlich? Was macht das Leben aus? Dann habe ich im naturwissenschaftlichen Bereich geforscht, habe mikroskopiert und ja, also auf dieser Ebene Chemie und bis hin DNS und RNS darüber gelesen, wo es damals auch schon eben Bücher darüber gab, und festgestellt, dass es das eigentlich nicht ist, was mich interessiert. Und deswegen hatte ich dann mich entschlossen, Theologie zu studieren, um da weiterzusuchen. Und habe mich dann dadurch natürlich mit diesen Themen auch befasst. Aber dass es so etwas gibt wie das Aufwachen, das hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich sagen, damals. Und habe es eigentlich die ganze Zeit nicht. Ich habe nicht meditiert, weil ich gar keinen Bezug dazu hatte. Das heißt, es ist als eine Erfahrung einfach wirklich von einem Moment auf den anderen über mich gekommen. Und ein plötzliches Erwachen. Ich habe mich im Nachhinein natürlich dann auch damit befasst, was ist das eigentlich? Im ersten Moment wusste ich das auch nicht. Was ist jetzt eigentlich passiert? Und was ist jetzt anders? Weil es aber so wunderbar war. Im ersten Moment habe ich gedacht, ich bin tot. Habe mich dann gekniffen, gemerkt, nee, irgendwie bin ich doch auch, ist der Körper noch da. Und habe dann gemerkt, es ist einfach wunderbar und es ist diese Feinheit, die du gerade angesprochen hast, diese Liebe, die bis in jede Zelle des Körpers hineingeht. Jede Zelle des Körpers ist so wach, ja, so hundertprozentig da, dass es einfach ein Genuss ist, einfach zu sein. Und gleichzeitig auch dieses Sein in allem wahrzunehmen. Diese Liebe in allem zu spüren, dass alles Liebe ist. Ich gehe auf die Straße, ich gehe auf Liebe. Es geht an Mensch, es geht Liebe. Ja, das ist einfach wunderbar, das so zu erleben. Und deswegen hat mich das erstmal nicht weiter beunruhigt. Ich meine, ich hatte vom Äußeren her jetzt bestimmte Herausforderungen. Aber ich war, ich sag mal, eine ganze Woche lang konnte ich auch nichts dagegen machen. Ja. Es war ein Prozess, der lief ab. Und ich habe es geschehen lassen. Ich hatte immer wieder Zeit bekommen, mich dann auszuruhen, weil es auch sehr anstrengend war irgendwo. Ja, auch zu erleben, dass alles zusammenbricht. Ja? Das ganze Weltbild, alle Konditionierungen, alles, was ich mir so zurechtgelegt hatte, vor allem auch durch das Studium und durch das überhaupt das Leben so, das brach zusammen. Und das war auch ein Sterben. Aber dann zu sehen, es ist trotzdem wunderbar und ja, das ist eine Befreiung, eine totale Befreiung, ist trotzdem anstrengend. Und deswegen hatte ich dann immer auch Phasen, wo es dann nicht weiterging, wo ich mich auf die Liege legen konnte und ausruhen konnte. Aber es war eine totale Ergriffenheit die ganze Zeit da, ein tiefstes Berührtsein, dass also Tränen auch ganz viel geflossen sind, einfach aus Rühren, nicht aus Schmerz. Und erst danach, naja, fing ich dann auch an zu gucken, was ist jetzt dran, aber weil es ja auch so lange anhielt, war selbst da nicht der Impuls oder ein Grund da zu meditieren zum Beispiel oder sowas. Das kam erst später, als ich dann Leute fragte, was kann ich denn machen, um mich an diese Intensität wieder anzuschließen und das andere wieder loszuwerden. Ich habe richtig gespürt, wie ich wieder so Ego-Strukturen und Konstruktionen wieder aufbaue. Ja. Aber was man aufbauen kann, kann man auch wieder fallen lassen, habe ich dann gelernt. Und dazu kann eben Meditation, Stille, und vor allen Dingen die Identifikation. Das ist, fand ich, das Wichtigste, weil durch dieses Aufwachen ja sich die Identifikation mit diesem kleinen Ich vollkommen gelöst hatte und gewechselt hat zu der Identifikation mit dem Einen, mit dem Einssein, was auch mit einer totalen Intensität bedeutet. Und ja, wenn man dann wieder in die Welt zurückkommt und auch, ich sag mal, einkauft und solche ganz normalen Dinge machen muss, dann muss man wieder diesen Kontakt aufnehmen. Und das ist dann, sind dann Schritte gewesen, die mich dann auch wieder weggebracht haben von dieser Intensität und wo ich dann erstmal auch nicht gemerkt habe, wie ich da so langsam wieder auch mich mit etwas identifiziere, was in dieser kleinen Welle ist. Und ja, wie gesagt, deswegen finde ich dieses Bild mit der Welle und der Tiefe des Ozeans so schön. Ich war in dieser Erfahrung, der ganze Ozean war mir des Einsseins bewusst und dass es keine Trennung gibt zwischen irgendwas. Und ja, dann geht es darum, dieses auch in der kleinen Form, in der begrenzten Form zuzulassen und zu wissen, diese Fülle ist trotzdem da, auch wenn jetzt diese Begrenzung da ist, bin ich letztlich immer eins mit dem Ganzen. Und das verändert natürlich auch alles, weil es auch die Motivation für ein Handeln auch total verändert. Ja. Ja. Es geht nicht darum, die Welt zu verbessern. Ja. Es geht nur darum, also dieses Bewusstsein sich stärker entfalten zu lassen und den Menschen zu helfen, dieses kleine Bewusstsein loszulassen. Dann kommt das andere eigentlich von alleine.
Neben dem Bild von dem Ozean und der Welle gibt es dann noch ein Gleichnis oder ein Bild vom Weinstock und den Reben. Vielleicht kannst du das auch mal gucken.
Genau, das finde ich auch ein sehr schönes Bild, das Jesus gebraucht. Und wo wir uns das mit klar machen können, dass es eben so ist, wenn wir uns mit der Welle identifizieren, also mit dem kleinen Ich, dann ist das so wie eine Rebe, die vom Weinstock abgeschnitten ist. Und die fühlt sich am Anfang noch richtig proper und voll und alles ist in Ordnung. Aber irgendwann trocknet sie dann aus, ja, weil sie nicht mehr verbunden ist mit dem Weinstock. Und deswegen ist das, finde ich, ein sehr schönes Bild, das uns daran erinnern kann, was Jesus hier gebraucht hat, dass wir darauf achten, dass wir mit dem Weinstock, sprich mit Gott, mit Christus, verbunden bleiben. Ja, auch wenn wir uns in der Welt als Frucht dann zeigen, als Frucht dieses Weinstocks, tauchen wir dann in der Welt auf und dann ist es aber auch wunderbar und halten aber auch diese Verbindung. Und wenn ein Gefühl aufkommt, dass uns die Kraft ausgeht, dann können wir nach innen gehen und uns auf dies eben besinnen, wo wir dann die Kraft wieder bekommen. Das ist, wie du richtig sagst, die Quelle, das Leben, das eine Gott. Und wenn wir uns da dann wieder auch darauf ausrichten, dann ist es wieder da, dann ist diese Einheit wieder da. Es ist eigentlich weniger eine Verbindung als wirklich Einheit mit dem Weinstock.
Wenn man das Leben so als eines Ganze sieht und irgendwie auch perfekt, so wie es ist, vielleicht auch in Unperfektheit perfekt, ja. Das heißt nicht, dass keine Handlung mehr passiert oder dass der Impuls nicht mehr da ist, was zu verändern. Der Impuls, was zu verändern, der taucht ja genauso auf. Der ist genau Teil des Ganzen. Und dem kann gefolgt werden oder der kann auch nur beobachtet werden, wie auch immer. Ist das richtig so?
Ja, natürlich kann man das so sehen. Und natürlich ist, Impulse tauchen auf. Und es ist nur so, dass diese Identifikation, wenn eine Identifikation mit dem kleinen Ich da ist, mit dem Ego-Ich da ist. Und daraus tauchen dann Impulse auf. Aber ich muss doch auch so ein großes Auto haben wie der Nachbar. Das ist dann das, was zum Leiden führt. Einfach nur so Impulse. Also wenn wir uns in der Tiefe des Lebens stellen oder auch auf die Quelle ausrichten, auf Gott, ja, und sagen, dein Wille geschehe, ja, dann tauchen Impulse auf, wir gehen denen nach und dann ist es einfach Leben. Dann ist alles, was geschieht, ist Leben. Ist letztlich Ausdruck des Göttlichen. Genau. Und dann ist es auch nicht sinnvoll für mich zu unterscheiden zwischen Arbeit und Freizeit zum Beispiel. Ja? Was vielfach geschieht. Also ich lebe, ob ich Menschen behandle oder ob ich spazieren gehe oder mit meinen Kindern zusammen bin. Alles ist Leben. Und in allem drückt sich das Leben dann aus. Und wenn ich ausgerichtet bleibe auf diese Ganzheit des Lebens und Gottes, ja, dann ist es alles, wie du richtig sagst, in der Unperfektheit perfekt. Alles muss genauso sein, wie es ist. Alles darf genauso sein, wie es ist. Und trotzdem entfaltet sich dann oft immer mehr auch Schönheit und Lösung und so weiter. Ja, wenn wir es so zulassen können und nicht auf dieses kleine Ego fixiert bleiben und meinen, aber es müsste so sein, wie wir es denken. Natürlich, wenn das geschieht, dann muss es auch so sein. Ja? Dann ist auch das genau richtig. Ja? Aber das gibt dann in der Regel diese Lernerfahrungen und das ist letztlich dann auch der Sinn meiner Arbeit, Menschen dieses bewusst zu machen und damit diese Prozesse etwas schneller vielleicht laufen zu lassen. Sie würden das vielleicht genauso dahinter kommen, wenn sie nicht zu mir kommen, aber Sinn von so einer therapeutischen, auch psychotherapeutischen Begleitung oder spirituellen Wegbegleitung ist, dass man bestimmte Prozesse dann schneller durchlaufen kann, weil man sie im Geist durchlebt und nicht auch alles im Körper und mit dem Körper auch erleben muss. Das zeigt einfach die Erfahrung, dass das für viele dann angenehmer ist, wenn sie das nicht auch, gerade wenn es leidvolle Erfahrungen sind, nicht so lange dann durchleben müssen.
Du hast dich sicher auch mit den christlichen Mystikern beschäftigt. Also ich kann von mir sagen, wenn ich von oder über einen christlichen Mystiker lese, dass da oft Berührtheit ist und Verbundenheit, dass da irgendwie ja, die Energie noch wach ist. Mhm. Wie geht es dir mit den christlichen Mystikern? Und gibt es welche, die du vielleicht erwähnen möchtest?
Ja, ich habe mich intensiv natürlich mit den christlichen Mystikern befasst, weil sie eben ja genau auch diese Erfahrung gehabt haben, oftmals früher schon in einer ganz anderen Zeit und deswegen dann das auch in einer anderen Sprache zum Ausdruck gebracht haben, leider oft das auch dann nicht weiter entfalten konnten, weil sie unterdrückt wurden oder sogar hingerichtet wurden. Trotzdem sind ja manche Zeugnisse da und da finde ich, dass in vielen Berichten oder es sind zum Teil Zeugnisse dann des Aufwachens, die natürlich immer individuell sind. Da können wir sehen, wie verschieden das geschehen kann. Und deswegen geht es auch nicht darum, dass man das eventuell genauso erlebt wie jener. Was dann aber aus der Reflexion heraus oder aus dem Verwirklichen dessen, was diese Mystiker dann erlebt haben, weiter geschieht, das ist eben das, was für uns interessant ist. Und da haben wir zum einen natürlich Meister Eckhart, der vielen auch bekannt ist, aber weil er auch Theologe war, auch für viele dann etwas unverständlich ist. Aber da gibt es viele Dinge, die wir für uns finden können und vielleicht in unsere Sprache auch etwas übersetzen können. Zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass wir nichts wollen, dass wir nichts wissen, dass wir nichts haben. Diese drei Dinge, das kann schon sehr befreiend und entlastend sein, wenn wir uns das bewusst machen. Dass wir unseren Willen aufgeben können. aufhören zu wünschen. Ja. Ich persönlich finde auch sehr, sehr hilfreich Johannes Tauler, der auch in der Zeit, Meister Eckhart gelebt hat, man sagt sogar vielleicht auch bei ihm Schüler war mal, und den gewissen Vorteil hatte, dass er wusste um die Gefahren der damaligen Zeit. Meister Eckhart ist ja auch verfolgt worden und letztlich auch verurteilt worden, auch wenn er das nicht mehr selbst erlebt hat, weil er dann schon natürlichen Todes gestorben ist. Und konnte Johannes Tauler etwas geschickter vorgehen und vermeiden, dass er diese Konfrontation hat. Von ihm sind viele Predigten erhalten, wo ich mich manchmal wundere, wenn ich die lese, das könnte auch heute genauso gesprochen sein. Obwohl diese Predigten schon an Menschen gerichtet sind, die schon auch einen spirituellen Weg gegangen sind, ist es so, dass denen offensichtlich genau Dinge passieren, wie uns Menschen heute auch. Dass wir uns immer wieder in der Welt verlieren, dass man meint, das sei wichtig, das sei wichtig. Und also das wäre jetzt mal so eine Empfehlung, das lohnt sich schon, also da vielleicht mal auch selber etwas sich mit zu beschäftigen oder mal in einer Predigt zu lesen, um Impulse aufzubekommen, was jetzt hilfreich sein kann. Natürlich gibt es Mystiker auch bis in die heutige Zeit hinein und es ist so, dass letztlich der Mystiker, dass eben diese Erfahrung schon zugrunde liegen sollte, finde ich. Sonst kommen wir wieder in eine Begriffsverwirrung, wenn wir sagen, jeder, der sich mit Mystik beschäftigt, ist schon ein Mystiker. Ja? Sondern der Mystiker hat diese Erfahrung des Erwachens, diese mystische Erfahrung, und hat sie dann so weit auch integriert und also umgesetzt, dass er damit in der Welt wirkt. Ja, also insofern können wir da sehen, ne, dass es diese Richtung im Christentum oder diese Erfahrungen im Christentum genauso gab und gibt, wie in anderen Religionen auch. Nur in anderen Religionen, ne, da wurden diese Menschen geehrt.
Zum Teil.
Oft. Ne, oder ne, hatten andere Entwicklungsmöglichkeiten. Vielfach und im Christlichen wurde es, ich sag mal, zumindest nicht geschätzt. Und es ist heute oft auch noch so, ne, dass es nicht geschätzt wird. Christentum wird zwar gesagt, ja, es ist eine Offenbarungsreligion, aber die ist ein für alle Mal geschehen. Und für uns geht es ja jetzt nur darum, das anzuerkennen, was damals geschehen ist. Ne, das ist für mich aber nur richtig, wenn es zur Erfahrung wird. Wenn es zur persönlichen, also zur eigenen Erfahrung wird, dieser Wesenheit in dieser Form. Sonst bleibt es einfach ein Konzept und eine Theorie oder Theologie. Und es nützt den Menschen nicht viel.
Auf deiner, also hast dich auch mit anderen Mystikern aus anderen Kulturbereichen beschäftigt. Auf deiner Homepage ist auch ein Hinweis auf Ramana Maharshi,
ja,
aus Indien. Wie bist du zu ihm gefunden? Wie hast du zu ihm gefunden und was bedeutet er für dich?
Ja, ich habe zu ihm gefunden, als ich auf meinem Weg eben wieder das erlebt habe, was Johannes vom Kreuz, ein christlicher Mystiker, als die dunkle Nacht der Seele beschrieben hat, selber erlebt habe, dass ich mich selber wie diese abgeschnittene Rebe empfunden habe und ich wusste, wie kann ich wieder in diesen Kontakt kommen. Ja? Ich wusste, es ist da, aber es ist im Moment Dunkelheit und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und da habe ich dann einen Freund angerufen in Köln und gesagt, ich muss da irgendwie wieder hinkommen. Mit dem konnte ich darüber offen sprechen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meditiere nützt mir nicht mehr. Ich war so im Außen abgelenkt, dass ich gar nicht so tief zur Ruhe kam in dieser Phase. Und da sagte er, ja, es kommen immer so Leute hier nach Köln Und hat mir dann so ein paar Namen genannt. Einer davon war Samapan. Und er ist auch jetzt übermorgen wieder hier. Und das war dann einfach wunderbar. Und das habe ich dann dankend angenommen, bin dann auch dahin und war total gerührt, muss ich sagen. Und bin dann auch gleich nach vorne gegangen bei ihm und habe ihn nur gebeten, also mich wieder in den Bereich über die Gedanken zu führen. Ich weiß nicht mehr, wie ich es genau formuliert habe, aber er hat genau verstanden, was ich wollte. Und er hat das gemacht. Er ist einfach in die Stille gegangen und es war da. Und ich habe wieder gewusst, es ist das, was immer da war, aber ich habe es nicht mehr richtig spüren können. Und das war für mich so befreiend und so wunderbar, wieder einfach wieder nochmal diese Initiation nochmal so zu bekommen und dann auch zu merken, ich kann das immer selber machen. Also seitdem geht es eben auch, dass ich jetzt weiß, wie ich mich da wieder ich sag mal, verbinden kann oder diesen Anschluss wieder spüren kann, diese Präsenz selber wieder zulassen kann einfach. Und das war eben, als ich bei ihm war, dieses ganze Erleben auch wieder da, so im ganzen Körper und dieses Wunderbare. Und da bin ich ihm zutiefst dankbar auch dafür. Und er muss sagen, ja, dass ich das sehr, sehr wertvoll finde, dass es Menschen gibt, die sich dann auch das zur Aufgabe machen und das so Menschen zu ermöglichen, auf diese Weise wieder nach Hause zu finden. Und ja, dann habe ich durchgeguckt, was steckt dahinter, habe mich mit diesen Dingen dann befasst, kam dann noch schnell auf Ramana Maharshi und Gangaji und habe dann viel gelesen, auch von denen. Und das hat mir dann auch sehr geholfen. Und ich habe dann auch christliche, wiederum Mystiker gefunden, die das auch schon mit aufgenommen haben, sodass da jetzt für mich auch gar kein Widerspruch besteht. Also ich bin ja auch eine Zeit lang auch zu verschiedenen solcher, ich sag mal, Satsang-Lehrern gegangen, um zu gucken, was kann ich von denen lernen, wie können die mir helfen, auch jetzt weiter noch konditioniertes Denken abzubauen, Ego-Strukturen wieder loszuwerden und was mir helfen kann. Und habe sicherlich da noch vieles gelernt. Merkte dann aber auch, dass das nicht mein Weg ist, jetzt, ich sag mal, Satsang-Lehrer zu werden offensichtlich, sondern dass für mich diese christliche Wurzel nach wie vor das Bestimmende ist. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich dann auch Menschen gefunden habe, die auch sehen können, dass es da überhaupt keinen Widerspruch gibt. Es gibt nur das eine. Ja, und ob ich das über diesen Weg dann aufsuche oder über einen anderen. Und es geht nicht darum, jetzt Religionen zu vermischen, aber man kann auch sehen, dass manche Religionen oder religiöse Richtungen etwas haben oder stärker betonen, was die anderen nicht so stark betonen. Ich habe zum Beispiel auch auf meinem Weg relativ am Anfang des Suchens zunächst mal zu Graf Dürkheim gefunden, zu diesem Zentrum im Schwarzwald, in Turkmenrutte, das sich auch dem Buddhismus etwas verpflichtet fühlt und da dann auch so zum Zen-Buddhismus, zur Zen-Meditation etwas gefunden habe. Einfach gegenstandslose Meditation. Ja, es gibt da zum Beispiel nur ein etwas, was wir im Christentum nicht so gepflegt haben, ganz einfach, das in der Stille sein. Ja, und in diese gegenstandslose Meditation hineinzugehen. Im Christlichen wird oft unter Meditation verstanden, eine Weltmeditation oder geführte Meditation. Aber nicht einfach sich ganz leer zu machen. Und das ist etwas, finde ich, was wir dort auch lernen können. Was uns einfach gut tut, wenn wir das als Übung auch annehmen. Und dann können wir feststellen, das ist überhaupt nichts Unchristliches, sondern steht in der Bibel, in dem Psalmen, sei still und wisse, ich bin Gott. Ja? Man kann auch sagen, und wisse, dass du Gott bist. Wisse, dass du Gott bist. Und wenn das dann dieses Wort in seiner ganzen Fülle in dir aufgeht, dann ist auch nichts mehr da, was dieses Wort versteht oder missverstehen könnte. Dann ist es einfach präsent. Dann ist Präsenz da. Ja. Insofern, wenn man dann genau schaut, dann erkennt man auch, es gibt keine Trennung, noch nicht mal zwischen den Religionen. Ja, wobei eben auf der anderen Seite finde ich, was ich am Christentum sehr schätze, ist, dass durch die Weise, wie Jesus gelehrt hat, die Liebe, die Nächstenliebe und ja, ich sag mal, die Demut in den Blick kommen. Also Demut jetzt nicht in einem Sinne von sich erniedrigen, aber einfach auch immer wieder anzuerkennen, dass ich nur diese begrenzte Form bin. Also nur in Anführungsstrichen. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Aber es hält mich davon ab, mich zu überhöhen und es hilft mir, also ja, wirklich dann diese Rebe zu bleiben oder diese Welle zu bleiben und nicht zu meinen, die Welle ist jetzt die wichtigste. Alles ist gleich wichtig, gleich wertvoll. Das ist eine typische Lehre von Jesus. Und deswegen ist der Lehrer genauso wichtig wie der Schüler und der Klient genauso wichtig wie der Therapeut. Da gibt es keine Unterschiede. Also alles findet auf Augenhöhe statt. Ja, bis hin dazu, dass Jesus ja auch gesagt hat, ich bin eins mit dem Vater und ihr sollt genauso eins sein mit dem Vater wie ich. Ja, und wir sind eins, ich bin eins mit ihm und ihr sollt auch eins sein miteinander und mit mir und mit ihm. Und das finde ich einfach wunderbar. Und das führt dazu, ja, dass diese Liebe einfach insgesamt wahrgenommen werden kann, erkannt werden kann im anderen, in allem, in der ganzen Schöpfung. Immer. Zeitlos, ewig. Und wenn das dann in den Impuls wieder übergeht, dann ergibt sich daraus automatisch sicherlich eher ein, sag mal, nachhaltiges Handeln, auch in der Schöpfung. Ja, dass man dran denkt, dass man nichts vergeudet, dass man nichts unnötig zerstört, dass man auch alle fühlenden Wesen achtet und die Nichtfühlenden eben auch in ihrer Bedeutung schätzt. Ja, das ergibt sich dann, finde ich, ganz automatisch daraus. Und das finde ich, deswegen finde ich es auch, ne, im Grunde, ja, ich sagte, das ist das, wo ich finde, das ist das, was ich an der christlichen Lehre so schätze, weil das dann auch zu wenn die Nächstenliebe dann zum Ausdruck kommt. Ja, dass man dem anderen begleitet. Also das ist vielleicht nochmal zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen. Spiritueller Begleiter. Und das ist einfach jemand, der Nächstenliebe übt. Ganz einfach. Und wie das genau geschieht, ergibt sich dann aus dieser Haltung, letztlich aus diesem Verbundensein mit der Quelle und aus deinem Wille geschehe, wird es dann geschehen.
Ja, vielleicht können wir nochmal zu deinen Angeboten kommen, konkret. Wie sieht das aus? Du hast eine Praxis, was bietest du alles an, in welcher Form? Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
Ja, ich biete eine Praxis an, als Heilpraktiker. Ich habe eine psychotherapeutische Ausbildung und habe auch viel im Naturheilbereich geforscht und kennengelernt, wobei ich der Schwerpunkt liegt eindeutig jetzt für mich so auf dieser spirituellen Arbeit. Und alles, was ich darüber hinaus anbiete, hat im Grunde, also geht es letztlich trotzdem darum. Also wenn ich Menschen helfe mit einer ganz bestimmten Erkrankung, was kann ich jetzt tun, ich leide darunter, geht es letztlich trotzdem darum, diese Verbundenheit mit dem Ganzen wieder zu erreichen, nach Hause zu kommen. Ich biete an, Behandlungen in Einzelsitzungen, wobei sich da bewährt hat, sagen wir so in 10er-Blocks Behandlungen dann vorzunehmen, weil bei so einem Behandlungsblock, der über 2,5 Monate etwa geht, ist es möglich, dass sich etwas entwickeln kann und dass dort sich diese Entwicklung bis zu einem bestimmten Punkt ereignet und dann kann der Mensch alleine weitermachen und mit dem, was er hier gelernt hat, weiter tun. Und da verstehe ich mich als Lehrer, also manchmal auch sehr, sehr praktisch. Also zum Beispiel gehören Hausaufgaben für mich in der Therapie wirklich dazu. Also nicht jetzt, um Leute da irgendwie zu gängeln, sondern ich finde es wichtig, diese Zeit, wo Menschen sich begleiten lassen von mir, egal ob es speziell spirituell oder auch wegen einer Erkrankung oder Beziehungsproblemen oder sonstige Persönlichkeitsstörung oder einer rein körperlichen Geschichte, ist es wichtig, dass hier das Ganze als Bewusstseinsprozess erkannt wird. Und deswegen empfehle ich dann immer zum Beispiel ein Heftchen zu führen, wo man dann auch sich Notizen macht von Impulsen, die man bekommen hat, die man empfangen hat, damit man einfach Wichtiges dann erstmal auch behält, auch vielleicht Übungen notiert, die ich erkläre, oder manchmal ganz einfache, ich sag mal, Naturgesetze, die in unserer Welt herrschen, die vielen Menschen nicht bekannt sind. Weil das dann oftmals helfen kann, wenn man das weiß, sein Verhalten danach auszurichten. Also bestimmte Naturgesetze sind ja bekannt. Also wenn ich etwas loslasse, fällt es zum Boden. Und Schwerkraft wirkt hier, das ist uns bekannt. Aber zum Beispiel dieses Gesetz energiefeuchte Aufmerksamkeit, dass wenn wir etwas mit unserer Aufmerksamkeit versehen, dass das von uns Energie bekommt. Das ist vielen nicht bewusst. Und in meinem Angebot der Praxis ist ein Spezialbereich, der hat sich so gegeben, also die Raucherentwöhnung und Begleitung von Menschen, die von der Sucht loswerden wollen. Und da habe ich so einen Kurs für entwickelt, hatte das erstmal für meine Patienten und das ist jetzt auch mal ein gewisser Schwerpunkt, weil das sehr gut angenommen wird auch. Und da vermittle ich dann eben auch zum Beispiel solche Gesetze. Und wenn jemand das da anwendet, energiefeuchte Aufmerksamkeit, haben die Leute noch nie drüber nachgedacht. Ja, und dann ist ganz wichtig, dass sie erkennen, wenn sie mit dem Rauchen aufhören wollen, also etwas loswerden, was sie nicht mehr wollen, dass sie das dann nicht anschauen sollten. Also alle Zigaretten, alles was damit zu tun hat, erstmal weg. Und immer auf das gucken, was sie wollen und nicht auf das, was sie nicht wollen. Und das ist dann schon mal, das ergibt sich daraus und das können Sie dann leicht verstehen und auch viel leichter dann umsetzen. Und die Empfehlung ist dann, auf das zu achten, was Sie wollen. Und das finden wir dann auch raus. Ja, was gewinnen Sie denn, wenn Sie nicht mehr rauchen? Was ist dann der Vorteil? Ja, was, und darauf kann man dann die Aufmerksamkeit richten. Und das wirklich Schöne ist dann, dass die Menschen erkennen, dass das Leben eine viel größere Intensität haben kann, wenn man so eine Sucht fallen lassen kann. Und so eine Gewohnheit, die ja, sehr viel Zeit am Tag in Anspruch nimmt, einfach fallen lassen kann und merkt, es gibt viel bessere Möglichkeiten, womit man sich belohnen kann oder womit man mal eine Pause sich einlegen kann, ja, womit man das Gefühl haben kann, es ist ein Genuss. Rauchen ist im Grunde kein Genuss. Wenn man die Sucht nicht hat, ist es nur stinkend und kostet Geld, verpestet die Umwelt. Es gibt eigentlich nichts dafür, was dafür spricht. Und das sehen die Menschen nun ein und können dann auch also ihr Leben in einer größeren Tiefe irgendwo erleben. Viele Menschen sagen am Ende so eines Kurses, ich habe mein ganzes Leben umgekrempelt danach. Ernährungsgewohnheiten vielleicht umgestellt, mehr in Richtung Gesundheit, aber auch im Denken etwas verändert. Und meine Angebote sind dann auch immerhin zu diesem spirituellen. Ich biete zum Beispiel dann auch eine 14-tägige Abendgruppe jetzt an, wo es dann möglich ist, auch dass solche Menschen dazukommen und dann auch Übungen, die sie schon kennengelernt haben, dann dort nochmal in einem anderen Rahmen vertiefen können und auch Fragen stellen können oder sehen können, andere Leute sind da, die stellen Fragen und das sind doch eigentlich ihre Fragen, auch wenn sie die jetzt gar nicht auf die Idee kommen würden, das so zu stellen. Und das ist dann hilfreich und ja, tut gut. Und eine weitere Form, die ich anbiete, sind Gruppen, Workshops, die dann am Wochenende stattfinden oder auch mal Tagesworkshops, auch Retreat habe ich angeboten, was auch eine, finde ich, wichtige Form ist. Aber bei den Workshops ist es so, dass ich die gerne thematisch formuliere, zum Beispiel einen Workshop heißt nach Hause kommen. Ja, das ist das Thema schon. Da bringe ich auch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn ganz gerne, auch andere Geschichten noch, dass wir da nochmal uns dessen bewusst werden, dass es dieses Zuhause gibt und dass wir in auch intensiven Gruppenprozessen das noch stärker erleben können. Dass wir uns diesem Zuhause annähern können oder auch das dann manchmal auch dann wirklich erleben können. An so einem Workshop. Ja, ein anderer heißt zum Beispiel Leben aus der Tiefe. Da wollte ich mal so an diesem Bild vom Ozean und der Welle. Und da gehen wir der Frage nach, was ist wirklich wichtig im Leben? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und dafür ist es gut, wenn man dann mehr Zeit hat, auch bestimmte Übungen auch zu machen, die dann diese Vertiefung ermöglichen, wo wir dann aus der Stille heraus dann auch diese Impulse aufkommen lassen können und den Nachspüren können in der Gruppe. Und deswegen arbeite ich da gerne mit der Form dieses Workshops.
Du bietest auch Einzelsession an? Oder manche Sachen passieren eben so mit einer Person nur? Also
ja. Ja, was heißt Einzelsession? Gut, ich nenne das dann Einzelsitzung. Da kommen eben dann Menschen, das sind diese Einzelsitzungen, wo ich dann empfehle, auch möglichst eine gewisse Reihe von Sitzungen zu nehmen, je nach Problematik, aber eben auch. Das ergibt sich dann aus dem Erstgespräch. Ja, wenn das jetzt eine sehr gravierende Krankheit ist, Problematik, ich sag mal, oder Mitis oder Magersucht oder Esssucht oder Krebs, alles Mögliche, kann ja, sag mal, der Ausgangspunkt sein. Und dann ist aber für viele auch klar, das kann jetzt nicht in einer Sitzung gelöst werden. Mache es aber auch nicht mehr so, wie ich das früher auch mal hatte, dass ich dann einfach angefangen habe. Und dann kann es sein, plötzlich ist ein Jahr um und man macht es immer noch weiter. Das muss nicht sein, habe ich festgestellt. Ich möchte auch nicht, dass da Abhängigkeiten entstehen. Auch nicht in diesen Einzelsitzungen, auch nicht in diesen Gruppen von mir. Deswegen ist auch diese Abendgruppe zum Beispiel ist eine offene Gruppe. Man kann kommen, man muss sich zu nichts verpflichten, kann auch wieder wegbleiben, obwohl natürlich viele dann auch bleiben, immer wieder kommen, wenn es irgend möglich ist. Bei diesen Einzelsitzungen ist es wie gesagt so, dass es sich dann erstmal an diesem Grundthema orientiert. Manchmal ist es auch so, dass sehr schnell klar wird, dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Nicht um das Thema, vielleicht 8 Kilo abzunehmen, sondern dass was ganz anderes, viel tiefgründiges und wichtigeres dahinter steht. Manchmal sind es Beziehungsthemen, die da eine Rolle spielen und anstehen. Und ja, dann passiert sehr viel Kreatives. Das kann ich jetzt natürlich nicht so allgemein beschreiben, weil das immer darauf ankommt, ein Beispiel vielleicht. Ja? Jemand kommt mit einer Spinnenphobie, einer ganz schweren Spinnenphobie, eine Hausfrau, die rennt aus der Küche raus, obwohl alles auf dem Herd steht, wenn da plötzlich eine Spinne irgendwo sichtbar wird, schlägt die Haustür hinter sich zu. Also das beeinträchtigt sehr stark dann schon das Alltagsleben, würde ich damit sagen. Ja, die kommt dann und ja, da würde ich dann zum Beispiel empfehlen, eine Rückführung zu machen. Also ich mache dann in der Sitzung eine Rückführung. Wir gehen dann einfach zurück im Leben und schauen, ob wir in einem bestimmten Trancezustand, da arbeite ich dann gerne in Trancezuständen, also das ist nichts Besonderes eigentlich, leben wir immer in Trancezuständen, aber das ist eine ganz bestimmte Trance dann, gehen wir dann zurück im Leben und wenn es dann so ist, dass so ein Mensch zum Beispiel eine Situation identifiziert, wo er sich dann in dieser Trance erinnert, weil dann die Widerstände nicht da sind, er kann durch die Trance auch etwas zulassen, weil was er so im Alltagsbewusstsein verdrängen würde oder verdrängt halten würde, dann kann er sich in diesem Trancezustand daran erinnern, ja, ich habe als 5-jähriges Kind habe ich mal also Spinnen eingefangen und gequält oder getötet oder die Beine ausgerissen und so weiter. Und vielleicht hat auch jemand geschimpft dann und sagt, wie kannst du das nur machen? Jedenfalls ist da dann letztlich ein schlechtes Gewissen daraus entstanden, Schuldgefühle sind geblieben. Es ist aber nie richtig aufgelöst worden. Ja? Und wenn dann so eine Situation identifiziert wird, dann können wir in der Sitzung gleich darauf eingehen und diese Tat dieses Menschen uns genauer anschauen und gucken, was genau geschehen ist, und können dann ja schauen, wie das jetzt auch empfunden wird, ob, wenn der Mensch sich das jetzt anschaut, dass er dann sieht, ja, ich habe das gequält, das ist eigentlich dumm, ich habe das nicht gewusst und es tut mir jetzt leid. Also es kann Reue aufkommen dann eben gleich. Und es kann dann geschehen, dass dieser Mensch erstmal seinem jüngeren Ich, das ist ja nur so ein 5-jähriges Kind, hat ja nicht das volle Bewusstsein, dem kann er dann verzeihen, dass es das gemacht hat. Und kann auch Liebe hineingeben in die Situation. Und ne, die Situation kann wieder ganz in Ordnung kommen. Das mal so kurz zusammengefasst. Das ist dann quasi die Behandlung. Und diese ganz in Ordnung gekommene Situation nimmt der Mensch wieder also in sich auf. Und das führt dann dazu, dass er das jetzt so in geheilt, in Ordnung gemacht in sich hat. Und damit ist die Phobie dann verschwunden. Ja, er geht nach Hause und die Phobie ist dann weg. Und wenn sie nicht weg ist, dann haben wir was übersehen. Aber das ist für mich dann etwas sehr Verständliches, weil wir hier sehen können, dass hier zum Beispiel ein Täter sein und ein Opfer sein. Das Opfer sein wird jetzt im späteren Alter erlebt und der Mensch ist sich der Schuld gar nicht bewusst. Durch das Bewusstmachen kann es geheilt werden. Und dann kommt Täter und Opfer sein zusammen. Der Mensch kann sehen, ja, damals war ich Täter und jetzt bin ich Opfer. Und ich kann jetzt hier verzeihen dem, was da geschehen ist. Und dann kann man sehen, oh, es ist geheilt. Es ist, da ist was in Ordnung gekommen und das hindert diesen Menschen jetzt nicht dran, sag mal, auch in Liebe zum Beispiel jetzt in Spinnen zu begegnen und diesem schönen Teil auch der Schöpfung, das sich dann in diesen Tieren äußert. Und Spinnen sind ja auch sehr für Menschen eigentlich sehr hilfreiche Tiere. Die meisten tun einem ja auch nichts. Ja, das wäre so ein Beispiel dafür. Und da ist es eben möglich, also immer sich zu orientieren an dem Symptom. Das ist also meine Vorgehensweise. An der Symptomatik, an der Krankheit zu orientieren und nach den tieferen Ursachen zu suchen. Ja, und die finden sich oft über frühere Opfererleben oder auch Tätererleben. Und man muss bis zu diesem Täter letztlich vordringen. Und dann kann man es in Ordnung bringen. Also das, sowas passiert darin zum Beispiel in den Sitzungen.
Wird das zum Teil von der Krankenkasse gedeckt, wenn Menschen zu dir in Behandlung kommen, oder ist das immer eine private Sache?
Ja, ich bin ja als Heilpraktiker, habe ich diese Praxis und da kommt es dann immer auf den Vertrag an, den man dann jeweils hat. Die können zum Teil die privaten Kassen einen Teil übernehmen. Gesetzliche Kassen wäre das immer in Bilanz, habe ich auch schon erlebt, dass wenn etwas ganz Gravierendes plötzlich weg ist und die Kasse weiß, ich bespare jetzt ganz viel Medikamentenkosten, dass sie dann schon mal, sagen wir, die Hälfte der Kosten aus Bilanz übernehmen, wenn er völlig eingetreten ist und nachweislich auch längere Zeit dann angehalten hat. Aber verpflichtet sind die dazu nicht, oder eigentlich dürfen die das, glaube ich, sogar gar nicht. Aber wie gesagt, das ist aber für die meisten Menschen auch gar nicht der wichtige Punkt, weil der Aufwand im Vergleich zu dem, was sie gewinnen können, doch so groß ist, obwohl ich natürlich keine Heilversprechen abgeben darf. Aber vieles spricht sich dann ja auch rum. Und wenn man dann weiß, da ist das so passiert und dann will ich da auch hin. Ich da noch überwarne. Das ist nicht so, wenn jetzt ich bei dem einen das so gemacht habe, das kann sein, dass bei dem anderen eine ganz andere Behandlung ansteht, obwohl vielleicht sogar die Krankheit, die Symptomatik das gleiche ist. Ja. Also ich habe mich sehr intensiv mit diesem Suchtbereich eben befasst, weil das auf mich zukam. Ich sehe es eigentlich immer so. Menschen, die mit irgendwas auf mich zukommen, das ist für mich dann eine Herausforderung. Dann muss ich mich damit befassen und gucken, dass ich das irgendwie selber annehmen kann. Egal, was das jetzt ist. Und ja, daraus ergibt sich dann die Behandlung und das, was ich den Menschen dann vorschlage. Ich mache dann, schlage dann mal ein Konzept vor, können sie entscheiden, ob sie das annehmen möchten oder nicht.
Und du erspürst das dann aus dem Augenblick, was für den Menschen passend erscheint.
Ja, ich biete immer ein Erstgespräch an, was dann einfach ein bisschen günstiger ist, also damit sie jetzt nicht einen großen Verlust haben, wenn sie sagen, nee, danach, das will ich aber nicht machen. Und in diesem Erstgespräch können die Leute mir schildern, worum es ihnen geht. Ich lerne sie kennen, sie lernen mich kennen. Und irgendwann mache ich dann einen Punkt und sage, so, und jetzt würde ich vorschlagen, das und das. Und so würde ich vorgehen. Und sie können noch Fragen stellen, wenn sie Fragen haben. Und dann empfehle ich immer auch nochmal drüber zu schlafen. Und nicht sofort einen Termin auszumachen, sich das gut zu überlegen und sich auch klar zu machen, dass es eben ein Veränderungsprozess ist. Und sie auch gucken, ob sie bereit sind, sich diese Veränderung hier zu stellen.
Dass die Menschen selber spüren, dass das für sie dran ist, ne? Dass das stimmig ist.
Genau. Wobei gewisse Folgeprobleme, die sich dann oft ergeben, dass Menschen ja auch merken, sie haben ja auch einen gewissen Vorteil durch eine Erkrankung oder durch eine Symptomatik. Das stellt sich dann manchmal während der Behandlung raus. Aber das ist dann auch kein Problem, das müssen wir dann auch aufdecken und zeigen auch, dass es aber
Vorteil, indem sie von Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommen dadurch.
Genau. Aufmerksamkeit bekommen, Beachtung bekommen, alles dreht sich um sie vielleicht.
Und eine Geschichte haben, an der sie sich festhalten.
Genau. Man spricht ja so von der Krankenkarriere, ne? Oder von der Suchtkarriere oder von der sonstigen Problemkarriere. Ne? Das kann auch Arbeitslosigkeit sein oder dass man meint, man kann irgendwas alles nicht. Ja, also eine Ohnmacht. Ja, und da kann man eben auch sehen, dass es ein hoher Preis ist, den man bezahlt, wenn man Anerkennung für eine Erkrankung weiterhin bekommen will. Oder auch ein hohes Risiko manchmal, wie bei Suchtmitteln. Ja, ein hohes Risiko ist auch, dass diese Körperform eben damit ja auch gefährdet. Und wenn man das erkennt, fällt es oft dann ganz leicht, auch das sein zu lassen einfach. Und lieber einzutauschen gegen die anderen Vorteile, die man hat, wenn man jetzt, ich sag mal, eine Karriere macht mit den Fähigkeiten, die man wirklich hat. Und deswegen ist es dann zum Beispiel auch immer ganz, ganz wichtig herauszufinden, was ist in diesem Menschen angelegt, was sind seine Talente, was sind seine Begabungen, dass er auch dann lernen kann, die zu lieben und zu schätzen und sich selber auch zu lieben damit. Und die Selbstliebe ist etwas, worunter ganz, ganz viele Menschen auch heutzutage leiden. Weil sie vielleicht auch merken, sie verkaufen sich irgendwo auch, weil sie sich anpassen an gesellschaftliche Bedingungen. Und sie können es selber nicht leiden, aber sie tun es. Sie machen eine Arbeit, die sie nicht lieben und nehmen das in Kauf. Dass sie sich dann etwas kaufen können, was sie nicht brauchen. Vielleicht noch und so weiter.
Ja, das kennen wir, den Spruch kenne ich. Und um jemanden zu imponieren, den sie nicht mehr magen, mit Sachen, die sie nicht brauchen. Ne?
Genau.
Ja. Und kaufen das mit Geld, das sie nicht haben. Ne?
Ja.
Ich möchte zum Schluss, würde ich dich gerne noch zu deinem Namen befragen. Du heißt Thomas. Ist das einfach nur der Name, den deine Eltern ausgesucht haben? Natürlich kein äußerlich immer, klar, aber ist da auch inhaltlich für dich eine Beziehung und was bedeutet er?
Ja, also Thomas, das war ja der von den Jüngern, der eben auch ein Beweis wollte von Jesus, dass er wirklich auferstanden ist und das wirklich fühlen wollte auch. Und da kann ich mich dann schon wiederfinden, ja, dass ich so ein Mensch bin, der es wirklich fühlen muss, also die Erfahrung auch machen muss. Nicht nur den Bericht, dass die anderen haben ihn gesehen, sondern ich will es selber fühlen. Und das hat wahrscheinlich auch sehr viel damit zu tun, dass ich zum Beispiel auch diese Leibarbeit dann sehr geschätzt habe, erstmal an mir selber und auch dann jetzt gerne gebe, weil da auch das, ja, dieses leibhafte Gefühl eine Rolle spielt. Also die Präsenz ist dann auch leibhaftig spürbar. Und ja, ja, früher so als Kind habe ich unter diesem Namen gelitten, muss ich sagen, weil es ja auch der ungläubige Thomas heißt. Und ich habe immer schon nicht, also so diese Gottverbundenheit gesucht, weil ich auch diese Ängste hatte als Kind und da sehr viel Trost und Hilfe gefunden habe, auch indem ich einfach die göttlichen Engel gespürt habe und das um mich herum wahrgenommen habe, als auch den Gott, als liebenden Gott und schützenden Gott. Und diese Verbindung zu Gott gesucht habe von mir. Und wenn es dann immer ist, ach, da kommt der ungläubige Thomas, habe ich dann das schon als, es hat mich schon sehr, sehr tief gewurmt irgendwo. Und bis ich eben jetzt merkte, es ist eine bestimmte Form des Glaubens, die für mich jetzt keine Rolle spielt, nämlich der Glaube an Konzepte, an Äußerlichkeiten. Und vielleicht durch die Überwindung von allen Zweifeln und diese Erfahrung, die ich gemacht habe, hat letztlich, lässt keine Zweifel zu. Also ich brauche das niemandem erzählen und bestätigen zu lassen oder sonst was, weil da ist kein Zweifel drin. Ja. Und deswegen kann ich jetzt mit diesem Namen gut leben.
Ja, schön. Dann danke ich dir für das Interview.
Ich danke dir.
Vielen Dank.